Guten Morgen, Hagen.
Dennis, keine Zeit für Plaudereien. Ich bin nicht der Hagen, der du kennst. Ich komme aus einer Zukunft und ich muss dich warnen. Schaut nicht die Gamescom Opening Night live. Großimperator Geoff Keighley hat die Reichen der Welt entthront. Ihr dürft ihm nicht mehr Macht geben, indem ihr seine Shows schaut.
Was? Moment, du willst mich jetzt schon veräppeln, oder? Wir dürfen uns jetzt die Gamescom Opening Night live 21 nicht anschauen? Was redest du denn da?
Oh nein, 21! Ich bin nicht weit genug zurückgesprungen.
Guten Morgen, liebe User. All hail Großimperator Geoff Keighley oder auch nicht.
Geoff, Großimperator Geoff.
Ja, guten Morgen dir, Hagen. Bist du jetzt immer noch Zukunftshagen oder bist du schon wieder aus der richtigen Zeit hier angekommen?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, also, aber das ist schon normal. Ne? Gott Kaiser Kojima und sein Vollstrecker auf Erden, der Geoff. Der Geoff. Ich krieg's nicht mehr. Ich glaube, Geoff ist richtig.
Ich dachte, Geoff ist richtig. Also, aber Geoff. Hey, fuck, keine Ahnung. Nee, ich dachte Geoff. Weil, ja, wie
Nein,
gesagt.
Nein, so schreibt man's, aber es ist nicht wie Geoffrey Rush, sondern wie Geoff.
Okay, ja, gut, Geoff, der Schwätzer, passt irgendwie auch besser zu dem Kerl. Also, das ist jetzt eine andere Sache. Ja, damit wären wir ja auch schon so ein bisschen bei einem Themenkomplex dieser Woche angekommen. Und zwar läuft ja die Gamescom, aber stell dir vor, es ist Gamescom und keiner kriegt's mit, könnte auch irgendwie so das Motto der diesjährigen Messe sein, weil, also, wenn du wirklich von Freunden irgendwie angesprochen wirst, so nach dem Motto, du, Dennis, es gab doch da mal so ein Event im August irgendwie in der Spielebranche und du meinst die Gamescom und ja, die ist dieses Jahr und ja, selbst die Organisatoren selber haben wahrscheinlich nicht so ganz überrissen, dass die Messe überhaupt stattfindet. Also, es ist irgendwie so ein bisschen ein Trauerspiel dieses Jahr, aber da kommen wir dann in der Vorschau auch noch zu und jetzt wäre ja die wichtigere Frage erstmal, was hast du denn so am Wochenende getrieben, / gespielt, lieber Hagen?
Eine Sache, die ich am Wochenende gespielt habe, über die reden wir in der Vorschau, was heute so am Montag kommt, aber können wir mal vielleicht eher zu anderen Dingen erst. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an dieses Souls-like letztes Jahr, Mortal Shell?
Jau, dass du da auch eigentlich relativ angetan warst, von obwohl du Dark Souls-Fanboy bist, weiß ich auch noch.
Ja, das hat halt auch, das ist halt ein gutes Souls-like, was so einen eigenen Spin mit reinbringt und dadurch, dass man zwar Fähigkeiten freischaltet für die, ich mach's jetzt mal ganz einfach, für diese Figuren, die man da spielen kann, aber die nicht wirklich aufleveln, hat das auch so ein schönes, am Anfang wurde ich nur rund gemacht und am Ende wusste ich, ah ja, ich mach die jetzt rund schon, weil meine Waffen stärker sind und so, aber das ist auch schon ganz schön viel Skill, weil ich jetzt die Systeme verstanden habe. Und dazu gab's ja letzte Woche, ist einfach so. Ich flexe jetzt nicht, es ist einfach so. Wenn man da drin gut wird, man merkt es, weil die Gegner einem nicht mehr so auf den Sack gehen. Und da gab es ja jetzt diesen DLC, The Virtual Cycle, der führt eine neue Figur noch ein, also eine neue Hülle, die man in Besitz nehmen kann und eine neue Waffe und auch einen neuen Modus. Und der ist spannend, weil da machst du quasi so Hades-Runs.
Ja, das ist der Roguelike-Modus, ne?
Genau, der Roguelike-Modus. Und da hast du die bekannten Gebiete und musst quasi versuchen, im einen Run die ganzen Bosse im Spiel zu legen und hast überall so Säulen, die du aktivierst und dann kannst du dann einen von drei Boni auswählen und manche geben einfach so, andere musste mit Seelen, das Seelenäquivalent erst freischalten, andere musste die Gegner wegputzen, die diese Säule bewachen und das hat echt einen coolen Flow und was ich nicht gedacht hätte, das erweitert ganz schön krass die Story. Und das hätte ich jetzt echt nicht gedacht von so einem Roguelike-Modus. Ich habe viel davon noch nicht überrissen, weil das ist auch echt verworren, das Ding, und ziemlich obskur. Und das Allerbeste ist auch, da gibt's ja ganz viel Story, die ich noch nicht entdeckt habe, weil die schaltest du frei, indem du gegen Wände haust. Da sind's aber nicht Illusory Walls, so was dahinter versteckt ist, sondern dann werden da irgendwelche Schriftzeichen sichtbar, die da eingraviert sind. So macht man seine Story, genau. Dass sie auch bloß 2% der Leute je zu Gesicht kriegen.
Was? Und das ist aber dann wie die Illusory Walls bei Dark Souls, die man einfach auch nicht erkennen kann, sondern man haut einfach willkürlich gegen irgendwelche Wände, bis dann ein Schriftzeichen vorkommen oder was.
Genau, und ich habe mal eine gefunden und habe gar nicht gewusst, warum die da war. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich da im Kampf wahrscheinlich dagegen gehauen habe. Und erst irgendwann im Wiki habe ich mal gelesen, als ich was zu einer Figur nochmal nachschlagen wollte, ob man da ein bisschen mehr zu findet, dass es da diese Texte gibt. Und ich so, wat?
Okay, super, klingt toll, ja.
Ja. Also wer sich den DLC geholt hat umsonst, auf jeden Fall auch mal reinspielen, wenn man das gut fand und Wenn nicht, ich glaube, kostet ja nur 7 €. Also mein Ersteindruck ist auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten habe ich noch ein anderes Spiel gespielt, was ich letztes Jahr sehr schick fand. Und zwar Song of Horror habe ich jetzt nochmal eingelegt mit meiner Holden. Das ist ja ein klassisches Survival-Horror-Spiel, so sehr inspiriert von Alone in the Dark und den frühen Silent Hills und Resis, aber ohne Kämpfe, sondern halt eher, dass man so durch ein Zufallssystem erschreckt wird von Sachen und manchmal hat man dann so spezielle Events mit einigen erleichten, mit einigen echt knackigen Quicktime-Events, die aber gut in diese ganze Horrorstimmung passen. Und das ist auch kein leeres Versprechen, das hatte ich ja damals schon beim Test gemerkt, aber auch jetzt wieder beim Spielen. Ich gehe da durch die Levels und erschreck mich an ganz anderen Stellen und habe auch mal einen Jumpscare, den ich in meinem Test nie gesehen habe, weil halt dieses Zufallssystem das immer durchwürfelt, wo dir was passieren kann.
Okay.
Ja. Und auch mal mit einer anderen Figur gespielt, weil man hat ja verschiedene Figuren, die auch sterben können wirklich, wenn du es verkackst. Das finde ich ja so schön. Du hast das ja oft irgendwie, möchtest du dir dieses Ding ansehen? Ja, nein. Und eigentlich ist es nur so ein bisschen ominös bei vielen Spielen, weil du musst ja drücken, damit du ein Rätsel löst. Aber dort gibt's halt wirklich Interaktionspunkte, wo du dir schon denkst, das sieht nicht so aus, als sollte ich es tun. Und dann solltest du es auch einfach lassen, weil sonst bist du halt instant tot. Und die verschiedenen Figuren, die haben halt auch bei dem, wenn sie die Umgebung untersuchen, die haben ganz andere Blickwinkel. Manche wissen was mit dem Level, in dem du einem Kapitel bist, was anzufangen und geben dir da Kontext. Und andere sagen einfach nur, hier liegt diese Rolle auf so einem Podest, wirkt, als wäre die wichtig, aber warum ist sie nicht unter Glas? Ach, der fake doch nur rum. Und wenn du die Tochter bist von dem Antiquar, so ein Antiquariat ist das, dann sagt dir da was ganz anderes zu. Also ich bin wieder sehr angetan und jetzt höre ich auf, noch weiter darüber zu schweigen. Was hast du denn gemacht am Wochenende, Dennis?
Ja gut, ich meine, wie im Woschka versprochen, bin ich in die Berge gegangen, also auf den Brunnenkopf, der ja eben bei 1750 Höhenmeter ist. Ich weiß jetzt auch, wie viele Höhenmeter wir tatsächlich zurückgelegt haben, und zwar so grob 800, also.
Aber du machst jetzt schon jeweils eine Null hinten dran, ne? Also 175 ja. Meter hoch und 80 bist du.
Ja, ja, genau. Also eigentlich sind wir auch nur auf den Karlsberg in Dachau gelaufen, weil da der Irish Pub ist. nee, also tatsächlich, es waren wirklich 800 Höhenmeter und wir sind die in ein bisschen über 1,5 Stunden hochgerannt. Also ich weiß auch nicht, was da am Samstag los war, aber irgendwie waren wir alle echt gut drauf und fit und haben es dann dementsprechend schnell geschafft. Und ich meine, man wird dann ja oben auf der Hütte auch belohnt, weil beim Brunnenkopf ist es ja so, du bist quasi, also du kommst zuerst zur Hütte, da kannst du dann kurz einkehren. Bei uns war es dann halt Weißbier und Kaiserschmarrn. Und dann geht es weiter auf den Gipfel, der dann, ja, mei, was sind das dann? Viertelstunde, 20 Minuten. Dann bist du wirklich quasi auf dem Vorgipfel und dann gibt es noch so einen minimalen Klettersteig. Also du brauchst ja keine Ausrüstung oder so, aber es ist halt zumindest ein Stahlseil und du musst schon ein bisschen trittsicherer sein, weil sonst kippst du halt runter.
Mhm.
Und ja, auch wie gesagt, wir hatten die Rita auch dabei und die hat sich da echt super geschlagen. Also die konnte man, weil das auch ein relativ entspannter Berg ist, die meiste Zeit ohne Leine mitflitzen lassen. Nur halt dann der Aufstieg zum Gipfel, da war sie dann durchgehend an der Leine, weil
ja,
das war dann echt ein bisschen kritisch. Und wir haben dann auch gesagt, also
ihr wart ja auch quasi an der Leine am Stahlseil.
Ja, genau. Und also vor allem, wir haben sie quasi nur bis zu diesem Vorgipfel eben mitgenommen und diese letzten paar Klettersteigmeter, die ist die Rita nicht mitgegangen, weil es einfach dann doch sehr eng ist. Die wäre da ohne Probleme raufgekommen, aber es ist dann halt einfach, wir haben dann gesagt, es ist uns selber zu unsicher, weil A, es sind andere Leute da und Rita hat eh immer so ein bisschen Angst.
Mm.
Und B, wenn du einen Hund an der Leine hast, der sich dann erschreckt oder sowas, das ist scheiße, das geht nicht. Und dann haben wir es quasi so gemacht, ich habe quasi auf dem Vorgipfel mit der Rita gewartet, während der Papa von meiner Frau quasi auf dem Gipfel rauf ist. Der ist dann nach 5 bis 10 Minuten ist er runtergekommen, hat die Rita übernommen, hat mit ihr unten gewartet, damit ich auch kurz hoch konnte zum Gipfelkreuz. Also war alles überhaupt gar kein Problem und ich meine, sie hat sich trotz alledem wirklich super angestellt. Also gar keine Beschwerden da auf unserer Seite und ich glaube, ich habe zumindest so 1-2 Bilder vom Gipfel auch für die Fotos des Monats für unsere lieben Premium-Enten. Da könnt ihr dann bewundern, wie taufrisch ich nach ungefähr 2-2,5 Stunden Bergwandern ausschaue. Also in den 2,5 Stunden ist dann eben schon die besagte Weißbierpause mit eingerechnet. ja, das hat im Endeffekt meinen kompletten Samstag verschlungen. Also ich bin dann auch nicht so wahnsinnig viel zum Spielen gekommen. Ich habe Dragon Quest 11 ein bisschen weitergemacht. Habe da halt leider Gottes immer noch diesen einen Kritikpunkt, den ich ja glaube ich letzte Woche schon angebracht habe. Und zwar, dass meine Begleiter mir teilweise echt zu doof sind. Also ich bin jetzt glaube ich schon 2-mal verreckt, einfach weil ich halt meine Teamkameraden heilen wollte. beziehungsweise nicht wollte, sondern es gemacht habe, dann aber von Gegnern quasi fokussiert wurde und dann halt selber zum Matsch gehauen wurde. Braucht es jetzt nicht unbedingt. Also weiß ich nicht, warum die da so doof agieren, wenn ich ihnen ganz klar die Taktik zuweise, hallo, du bitte, bitte, bitte heilen. Und er sagt, ja, ja, ist okay, ich hau weiter drauf, ne, das ist doch das, was du wolltest. Also das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ach Leute, hey, muss das sein. Aber ja, sind so kleine Ärgerlichkeiten. Ansonsten muss man echt sagen, es ist wirklich also ein super, super, super schönes Spiel. Also dieser Grafikstil, den habe ich ja auch hier schon mal gelobt im Momoka, glaube ich. War das Momoka? Ja, es war Momoka. Also der ist wirklich einfach fantastisch, dieser Toriyama-Stil. Und ja, Charaktere, ich bin bis jetzt immer noch weitestgehend mit Eric unterwegs, habe jetzt aber auch schon diese kleine Zauberin, ich glaube Veronika heißt sie, zumindest mal kennengelernt. Und ich meine, die wird sich mir hier relativ sicher anschließen und dann, es ist halt alles so ein bisschen wholesome, weißt du, es ist zwar irgendwie so, ah, meine Schwester ist weg und oh nein, die bösen Monster und hoch, aber irgendwie ist das alles so süß und lieb gemacht, also ich sag nur, man braucht halt wirklich, wenn man absolut nichts mit Animes anfangen kann, dann kannst du das Spiel einfach auch knicken, weil das ist also schon sehr krass von der Optik her und so weiter an Animes angelehnt, aber wenn man damit was anfangen kann, also ich habe da immer noch meine Freude dran, nur... das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Ich habe tatsächlich auch Humankind angefangen.
Ach, stimmt, ja. Ja. Hast du erzählt, dass du das wolltest, weil es ja deppensicher ist.
Vergleichsweise deppensicher, um diese Einschränkung mitzuliefern. Und also ich habe jetzt zumindest meinen stolzen Nomadenstamm schon in die Antike geführt von der Jungsteinzeit. Keine Ahnung, was ich da tue eigentlich. Also ich klicke halt wild auf irgendwelche Felder. Wenn sie leuchten, klicke ich noch viel wilder, weil das soll man ja so tun. Ich habe irgendwie eine Stadt gegründet und habe quasi mich bei der Wahl der Kultur für die Assyrer entschieden, weil das irgendwie ganz nett klang. Ja, es gibt viele Tutorials und so, aber irgendwie, ich raff's noch nicht so richtig. Und ja, braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Einarbeitungszeit. Ich werde da auch nochmal irgendwie weiterspielen, nur die liebe Zeit. Ich meine, das Dragon Quest ist tatsächlich gut für mal, weißt du, so ein halbes Stündchen zwischendrin. Und da ist halt Humankind ist schon, da musst du, glaube ich, eher mal so ein, zwei Stunden committen mindestens, dass du da halt wirklich, weißt, auch ein bisschen voranschreitest und auch was davon hast.
Dass du was merkst, dass was passiert ist, ja.
Genau. Also wenn ich was merken würde, das ist jetzt aber eine andere Geschichte.
Naja, vom Nomaden zu den Assyrern, da merkt man doch schon ein bisschen was.
Ja, da merkt man was. Aber halt so, ich meine, ich laufe halt immer noch wild über die Karte und schaue, was passiert, gründe irgendwelche Außenposten. Wahrscheinlich erschließt sich das dann, wenn sich mal die Außenposten immer weiter vergrößern, zu geilen Städten werden. Ich habe jetzt auch schon erste Bezirke gebastelt gehabt und so. Ja, also werde ich ein bisschen weiter verfolgen, aber nicht so intensiv wie gewisse andere Sachen. Zumal, und damit schlittern wir elegant in die Vorschau, du mir ja den Mund heute früh auf dem Weg ins Büro wässrig gemacht hast, mit einem ganz bestimmten Spiel, nicht wahr?
Denn heute haben wir direkt einen schicken Test zu Psychonauts 2.
Ja, das hattest du ja auch schon gepreviewt und warst da ja schon sehr angetan.
Genau.
Und jetzt ist halt die Frage, zieht sich das durch?
Ob das so sein Potenzial da auch entfaltet oder ob ich dir eher den Mund wässrig gemacht habe wegen gewisser Gastauftritte eventuell, die vorkommen von gewissen Personen, die sprechen in Mikros für Spiele.
Also du sprichst nicht nur für Gamers Global ins Mikro, das ist ja gut zu wissen.
Ja, das wär's. Synchronsprecher in Spielen, schickt mir eure Karten, ich kann nix, aber ich gebe mir Mühe. So, testen kann ich aber und bei Psychonauts 2, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich denke, das ist auch schon beim Zusehen, kennt man schon einen gewissen Charme von diesem Spiel.
Ja, den wird man vermutlich auch in der Stunde der Kritiker sehen, die wir euch morgen vorsetzen werden, und zwar mit dem Duo Herr L und Herr L. Dabei ist aber der eine Herr L nicht der Herr L, den ihr denken könntet, sondern es sind Anatol Locker und Jörg Langer, die sich die erste Stunde des Double Fine, ja, Jump'n'Runs im weitestgehenden Sinne angeschaut haben. Wie gesagt, es wird es morgen geben und in schickem 4K60, weil Anatol in der Redaktion war und sowohl Anatol als auch Jörg auf der Series X gespielt haben.
Dann, genau. Ja. Der Dienstag ist ja bei uns eigentlich auch gut vollgepackt, Dennis. Denn dann sehe ich hier zum Beispiel auch King's Bounty 2, der Nachfolger vom Vorfahren von Heroes of Might and Magic. Und zwar diesmal richtig Electric Boogaloo Teil 2, weil es gab ja auch mal ein anderes King's Bounty. Das hat irgendwie jetzt alles nicht stattgefunden offiziell. Nein, jetzt kommt der richtige Nachfolger von dem RPG-Strategiespiel. Und ob das Rüdiger aus dem Stuhl gefetzt hat, ob wir ihm jetzt noch mal Zusatz zahlen müssen, weil es war so gut, dass es ihn auf den Boden geschmettert hat in seiner Epischkeit.
Epischkeit, wow, Epischkeit. Respekt.
Der Montag ist stark in mir. Das verrät euch sein Videotest.
Genau, den es morgen geben wird, wie du ja gerade schon erwähnt hast. Dann haben wir am Mittwoch eine gar mysteriöse Preview. Am späteren Abend, die garantiert in gar keinster Weise irgendwie mit der Gamescom Opening Night Live. Ist auch ein selten brunzblöder Titel. Also, naja.
Es hat doch diese herrliche Abkürzung. Weißt du, die Abkürzung muss funktionieren. Onl.
Okay, hast du recht.
Geht doch so ja, total. Ja. Es steckt online drin.
Ja. Genau, also die Opening Night Live mit Jeff dem Schwätzer findet am Mittwochabend statt und die werde ich als rasender Online-Reporter für euch mitverfolgen und zwar per Twitter. Also wir werden oben wieder unsere Twitter-Box einbinden und da wird es auch ja vermutlich wieder ein paar skeptische und ja auch bissige Kommentare geben. Und die wichtigsten Sachen werden wir als News verwursteln und ich bin mir ja auch sicher, dass wir den ein oder anderen User-Schreiber haben, der dann auch mitnewst oder zumindest mitschaut. Und genau, und ansonsten ist es halt einfach so, die Gamescom 21, die mag dazu führen, dass Geoff Keighley irgendwann zum Gottimperator wird, aber sie ist halt nicht so riesig spannend bisher. Also wenn man sich da so anschaut, was da für Pseudo-Streams und so weiter laufen und ja, wir werden es weiter im Blick behalten. Wenn sich irgendwas Spannendes für uns ergibt, dann könnt ihr euch natürlich sicher sein, dass wir da auch was mit anfangen. Aber bis jetzt ist es alles relativ mau.
Ja, also meine Hoffnung war, dass sie ein bisschen mehr den Flair machen von der Indie-Arena-Buch auf für das restliche Dings, dass du da ein bisschen so dieses pseudomäßige Rumlaufen drauf hast, aber bis jetzt wirkt's echt wie letztes Jahr Teil 2 und letztes Jahr war halt echt nicht der Rede wert groß. Aber wir schauen, was sich Spannendes ergibt und wenn sich Spannendes ergibt, dann werdet es ihr hier auch sehen und lesen. Und ein bisschen hast du jetzt aber noch was übersprungen vom Dienstag, ne, Dennis?
Sapperlot, hab ich das?
Ja, bei Cyberpunk 2077 habe ich mir letzte Woche auf PC angesehen mit dem Patch 1.3 und diese Woche traue ich mich auch nochmal auf die Last-Gen-Konsolen und zwar auf die Basis PS4 und Xbox One. Und sofern ich das überlebe und nicht von Augenkrebs dann hinterher dahingerafft werde, werde ich meine Impressionen mit euch teilen.
Aha. Ja, da darf man aber wirklich gespannt sein, weil ich meine, es ist ja zumindest wieder im PlayStation Store gelandet, was ja heißen könnte, dass es in irgendeiner Weise besser geworden ist vom technischen Zustand. Es könnte aber auch heißen, dass irgendeine Zeit abgelaufen ist, einfach irgendeine Sperrfrist. Es könnte aber auch heißen, dass CD Projekt Geld in die Hand genommen hat und es könnte auch noch was ganz anderes heißen. Also wir sind hoffentlich
jetzt haben
schlauer.
Wir auch. Da hat sich der Dennis aber einen Aluhut gebastelt am Montag.
Ja, ja, man weiß ja nicht.
Hilft der denn, wenn man in einer Zeitschleife gefangen ist?
Also da kann ich ehrlich gesagt noch keine Aussagen zu treffen. Vielleicht bin ich ja schlauer, wenn ich die eine oder andere Zeitschleife in Deathloop absolviert habe. Und zwar werde ich da am Donnerstag eine Video-Preview, also irgendwie heute sind die Versprecher auch stark, ja. Eine Video-Preview für euch parat haben. In der ich tatsächlich selber Hand an die PS5-Version legen konnte von Deathloop und ich habe ja schon mal quasi eine Präsentation zu dem Spiel gesehen, da war ich ja schon so, ach krass, einigermaßen angetan. Ich glaube, ich habe sogar eine sehr gut drunter geschrieben. Ne? Jetzt ist natürlich selber spielen und nur anschauen, ist schon ein gewisser Unterschied und dementsprechend, also ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich bin gespannt, ob das jetzt quasi schon in den, ich weiß es nicht, wie viel ich das spielen kann, wie es da ausschaut, ob es nicht in Gefahr läuft, dass es sich quasi schon, weißt, ein bisschen auslutscht. Weil das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei so Zeitreisesachen wie zum Beispiel auch dem 12 Minutes, was der Benny jetzt irgendwie kürzlich getestet hat und so, wobei es da ja anscheinend nicht schlimm war. Aber ja, werdet ihr alles am Donnerstag erfahren. Und wo wir gerade bei Benny waren, der hat ja am Freitag was für uns im Petto.
Und zwar den neuesten Teil der Reihe von Suda 51, No More Heroes 3. Für die Switch hat er wieder das Laser-Katana in die Hand genommen. Und ob das überzeugt in Sachen Kämpfe, Gore-Faktor, Nerd-Humor, alles, was No More Heroes auszeichnet, das verrät er euch im Test am Freitag, an dem wir auch uns wieder in dieser Konstellation vors Mikro begeben werden, um die Woche ausklingen zu lassen im Wochenschluss-Podcast.
Oder wie der geneigte und gebildete Gamers Global User sagt, Woschka. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist mal oder sind neue Folgen mit Resident Evil 8, auch bekannt als Resident Evil Village, und mir, auch bekannt als Dennis.
Und Babysitter Hiller.
Ja, also da muss man ja echt sagen, also ich hatte ja mit Jörg, glaube ich, vor 2-3 Wochen mal über das Spiel geredet so und war so, ja, aber es ist teilweise schon krass hanebüchen und die Horror-Dings, die fehlen manchmal ein bisschen. Das hat's jetzt tatsächlich im Haus von Stefan H. Beneviento wieder rausgerissen. Also hau mir ab, das war ja teilweise echt schäbig. Hui, ja. Hui, hui. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das an. Wirklich, also wage ich zu behaupten, speziell die letzten beiden, also Folge 11 und 12, das waren wirklich schöne Folgen, wo man mit mir ein bisschen mitleiden kann. Und da geht es die Woche weiter. Battle Brothers pausiert, hatten wir auch schon erwähnt. Und zwar, weil Staffel 7 eine komplette Live-Staffel wird. Da kriegt ihr nächste Woche frische Infos von Jörg, wie das alles ablaufen wird und wann.
Ja, und frische Infos, die können ja auch mal andersrum fließen, würde ich sagen, Dennis, ne? Von den Usern zu uns und wie es so will, wie es der Zufall so will. Wenn ihr in euer Postfach schaut, findet ihr dort als Premium-Abonnenten einen Link zu einer Premium-Umfrage. Ja. Mit einer erlesenen Anzahl an Fragen, wo ihr uns ein bisschen verratet, ne, erstmal, dass wir wissen, was seid ihr denn für so ein Premium-User, wie lange seid ihr schon dabei, und dann könnt ihr uns sagen, wie ihr die Formate findet, ob ihr euch mehr Live-Engagement von uns wünscht auf Twitch und sehr viele andere Sachen, die uns extrem helfen. Also wenn ihr teilnehmen würdet an der Umfrage, wären wir euch sehr dankbar, und das natürlich alles anonymisiert. Wir schicken euch nicht hinterher Drohbriefe, weil wir wissen, dass ihr uns nicht mögt.
Nee, auf gar keinen Fall.
Nee. Und sonst noch was dazu hinzuzufügen?
Nee, schaut euch die Umfrage an, nehmt bitte zahlreich teil, weil, ja, es hilft uns weiter. Wir wissen so ein bisschen, ah krass, okay, das mögen die Leute, das mögen sie gar nicht. Und ja, Umfragen darf man nicht unterschätzen tatsächlich. Wie beispielsweise unsere Sonntagsfrage.
Also das ist schon ein anderes Kaliber, ja, möchte ich sagen, die Premium-Umfrage. Da sind auch Gedanken reingeflossen, ja. Und das stellt auch die Weichen für unser Commitment und wie wir uns aufstellen. Denn also das nochmal, man kann es nicht zu tief aufhängen, aber dann jetzt zur letzten Sonntagsfrage, die da lautete, welche VR-Brille besitzt ihr?
Und da muss ich sagen, ich war tatsächlich überrascht von dem Platz 1 der VR-Brillenbesitzer. Und zwar, dass es eine Oculus Rift oder Quest war, weil ich hätte ehrlich gesagt die PSVR auf Platz 1 gesehen, aber die ist mit 16% auf Platz 2 und die Rift bzw. Quest auf Platz 1 mit 20%. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen daher, dass die, also ich weiß es nicht, das ist jetzt so ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber ich glaube, das hängt halt mit der Quest zusammen, weil es halt wirklich eine komplette Standalone-Brille ist. Und deshalb hatte ich eigentlich die PSVR halt höher gesehen, weil du brauchst für die ja nur eine PlayStation 4 oder PS4 Pro oder PS5 und steckst die an und die läuft. Und bei der Rift hast du ja zumindest schon noch so ein bisschen den Hemmschuh, du brauchst halt einen Rechner, der stark genug ist. Deshalb hat mich das ein bisschen gewundert gehabt, aber
ja. Aber das hat auch just die Sache. Aber die Rift ist ja trotzdem auch sehr, also gerade die Rift S ist das, glaube ich, die mit dem Inside Out, die ist ja auch super einfach aufzustellen. Also leichter als jetzt so eine Steam-Brille, wo du ja noch dann immer die Basisstation brauchst und so. Und ich denke, gerade so dieser Komfort, der macht da schon was aus. Und das sieht man dann halt auch dort. Ich meine, Oculus hat eh den Vorteil, die sind halt ewig dabei. Die haben zig Modelle. Jetzt gibt's dann die Quest und die Quest 2, auch wenn es die Quest 2 ja hier offiziell nicht zu kaufen gibt. Und ich hätte vielleicht auch gedacht, dieser ganze Facebook-Zwang, der hat dann Leute vielleicht doch mehr dann noch verschreckt, weil es hieß ja auch explizit, wenn man mehrere Brillen hat, dann soll man doch bitte die auswählen, die man am häufigsten benutzt. Und da ist halt Oculus sehr stark in dieser Umfrage von uns, dann die PSVR und dann wird es halt schon einstellig bei den anderen Brillen. HTC oder eine Index, die sind da, Index ist bei 4%, HTC-Brillen allgemein bei 3%.
Mhm.
Oh, und dann auch interessant, hatten wir ja gefragt, habt ihr keine, wollt ihr euch denn noch eine holen oder nicht? Und von denen, die noch eine haben wollen, aber noch nicht zugeschlagen haben, weil sie zum Beispiel sagen, meine Zeit kommt, wenn der Nachfolger von PSVR da ist, das sind nur 8%. Und 44% sagen, ich habe keine, will ich auch nicht, hau mir ab damit.
Ja, also 44% finde ich schon relativ viel tatsächlich an Leuten, die sagen, sie haben kein Interesse dran. Und andererseits hätte ich aber auch gedacht, dass mehr Leute halt, ja weiß ich nicht, vielleicht auf irgendwelche Rechner-Upgrades sparen und deshalb sich halt erst irgendwann in der Zukunft eine holen, aber
Ich meine, so richtig formuliert warst du ja, will keine und das bleibt erstmal so. Also dann ist einfach die Faszination vielleicht nicht da genug oder es ist halt realistisch, dass man sagt, ey, die kosten ein paar hundert Euro und ich sehe nicht, dass ich dann die so oft benutze und deswegen warte ich erstmal ab.
Das kann natürlich auch sein. Natürlich
die Frage, ob man sich dann eher sieht, weil ich plane, eine zu holen, wenn eine zu holen sagt, in 10 Jahren gucke ich mal, ob es dann auch genug Spiele gibt, die mich interessieren. Aber
ja. Jo, dann gehen wir weiter zu den User-Fragen. Und da macht Zockervater den Anfang. Übersehe ich das immer oder ist die heute erscheint News nicht im RSS-Feed vertreten?
Zockervater braucht keine neue Brille. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Und da steht erstmal keine Berechnung dahinter, von der wir beide wüssten. Das werden wir dann nochmal mit den Technik-Göttern im Hintergrund bereden.
Und natürlich
namentlich Fabian und Sascha.
Genau, und natürlich mit Jörg, ob er da vielleicht irgendwie auch interveniert hat und gesagt hat, nee, das muss nicht sein. Vampiro, wie wäre es mit einem Banner, alle Tests, Previews kostenlos? Ja, ist jetzt nicht die dümmste Idee. Man müsste halt schauen, dass man das irgendwie schön und sauber einbaut. Und das ist jetzt ehrlich gesagt auch was, das hat jetzt nicht die höchste Priorität, weil die Startseite wird ja eh gerade überarbeitet, wie wir ja an der einen oder anderen Stelle schon mal angekündigt haben. Und so ein Banner sollte halt auch nicht ausschauen wie okay, ich hätte jetzt nur unfeine Begriffe gehabt, also es sollte halt nicht so lieblos hingeklatscht sein.
Ja.
Und wir machen es jetzt zumindest so, dass wir quasi bei unseren Testvideos halt wirklich in der Vertonung drauf hinweisen, so hey, hier, ne, alle Textversionen gibt es jetzt for free. Und ja, Banner ist sicherlich keine schlechteste Idee, aber wir haben es jetzt auch in der News schon angekündigt und so weiter. Und wenn sich es irgendwie schön einbauen lässt, werden wir das mit Sicherheit dann auch mal machen.
Genau, aber wie sagst bei dem Video, das sind dann vielleicht dann eher schon Leute, die abgespeichert haben, okay, Tests gibt's nur bei Premium, da kriegen die das mit und wer erstmal hier auf der Seite ist, wer da links folgt, der kriegt das ja dann auch schnell mit, beziehungsweise wer neu ist, wundert sich vielleicht erstmal über diesen Banner, hä?
Ja, stimmt.
Sind die nicht kostenlos? Ist das kurze Zeit? Also man muss immer auch aufpassen oder so Szenarien durchspielen, wie das so wirkt auf Nutzer. Gut, dann Klaus fragt, gibt es eine Art redaktionsinternes Minispiel von Usern gemeldeten Fehlern in redaktionellen Texten? Also er meint zum Beispiel, für jeden Fehler müssen wir 50 Cent in die Kaffeekasse tun. Und das bringt einen auf Ideen, oder? Das ist Klaus so ausheckt.
Ja, wir könnten uns mal eine Kaffeekasse hinstellen zum Beispiel. Wäre schon eine Idee.
Ja, wir haben eine sprichwörtliche Kaffeekasse, halt die Schachtel, wo der ganze Kaffee in die Kapsel drin ist.
Ja, ist auch wahr, das halt bei Jörg steht, sprich die Kaffeekasse gehört eh Jörg, also.
Ja, aber geht halt rüber und sagt, Jörg, ich hätte gerne einen Kaffee und dann macht einem der Chefredakteur Kaffee. Herrliche Welt hier, ne?
Ja, stimmt. Nee, kurz und knapp, da gibt's kein Minispiel oder sonst was, also nö. Ist einfach, ab und zu wird man von Jörg darauf hingewiesen, so hey, das hättest du jetzt nicht so ideal machen können. Hast du nicht so ideal gemacht, du hättest es idealer machen können, so rum. Aber nee, also da ist jetzt nichts, dass man sich irgendwie groß gegenseitig draufhaut oder so.
Ja, und die Anschlussfrage von ihm ist, wer überprüft denn die Korrekturhinweise der User? Muss das immer der Autor selbst machen?
Oh, nö. Das ist tatsächlich, wir haben in der Matrix einfach als Redaktion halt einen Reiter, wo die gemeldeten Fehler drin sind. Und wer halt gerade dran denkt, / gerade die Zeit hat, / sich die Zeit gerade nehmen muss, macht es dann halt. Und dann halt einfach Und dann guckt man halt rein, quasi wo überall Fehler gemeldet sind, und dann macht man das nicht davon abhängig, ob das jetzt ein eigener Artikel ist oder nicht, sondern man macht halt einfach alle Fehler, die da drin stehen, und fertig.
Und Klaus, der konnte nicht schlafen, so viele Fragen gingen ihm durch den Kopf, und die nächste lautet: Sind die alten Gamers Global Newsletter bei euch in der Redaktion eigentlich noch erhalten? Die waren damals an mir vorbeigegangen, und nachdem ich nun entdeckt habe, dass da durchaus relevante und wirklich erhaltenswerte Inhalte drin waren, wäre es ein Jammer, wenn wir diese Schätze für immer verloren hätten.
Also
Großimperator Jeff.
Also es ist so, die sind mit Sicherheit bei uns irgendwo auch archiviert, ja. Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb wo, aber das ist ja das Praktische bei Newslettern. Es gibt garantiert User, die noch irgendwo haben. Ich meine mich zu erinnern, dass Drapondur auf eben diese Userfrage geantwortet hat und meinte: Hey, ich habe die alle noch in meinem Postfach, kann ich dir gern weiterleiten. Das ist ja das Schöne dran, das Internet vergisst nicht, und irgendjemand hat die mit Sicherheit noch im Postfach. Also, ich sage jetzt nicht alle bei Drapondur melden, aber einfach mal in den Kommentarstränge schauen und Interesse bekunden, da findet ihr sicherlich jemand, der euch die schenkt, weil wir werden da jetzt in der nächsten Zeit nicht dazu kommen, dass wir die irgendwie mal raussuchen oder sowas.
Und den Abschluss macht Hannes Hermann. Magst du vorlesen, Dennis?
Na klar. Was war euer erstes großes Hardware-Upgrade oder Konsolenkauf vom eigenen Geld, und falls zutreffend, für welches Spiel? Das ist bei mir eine schwere Frage. Ich glaube, zumindest teilmitfinanziert habe ich den GameCube damals. Das war so teils Taschengeld, teils Geschenk von der Mama. Und ich glaube, das war's dann. Und ich meine, für welches Spiel es war nicht für Luigi's Mansion, das war halt dabei. Das war halt einfach, ja, der war relativ neu auf dem Markt. Also ich hatte den, glaube ich, 3 Tage nach Release und ja, hab dann halt den GameCube da gekauft. Das müsste der gewesen sein. Und wenn du wirklich vom eigenen Geld meinst, also mit im Sinne von Gehalt, dann wird's tricky. Dann wird's, da beißt die Erinnerung langsam aus. Das dürfte irgendwas in Richtung entweder Maus oder Headset gewesen sein. Also ist jetzt die Frage, ob man das als Hardware-Upgrade zählen will. Weil ich habe tatsächlich die PlayStation 3 habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen. Also ich habe immer relativ viel quasi geschenkt bekommen oder sowas. Also ich musste mir nie krass Hardware selber kaufen, glücklicherweise. Ich erinnere mich.
Das kenne ich nur mit Telefon.
Nee, bei mir war es echt eher Peripherie, was ich mir selber gekauft habe. Und da dürfte es irgendwie so eine, wie hießen die damals, die Logitech G510, glaube ich, die Maus, war das die, oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Nee, die G510 war die Tastatur. Ah, wie hießen denn die Mäuse? Ich glaube MX510 oder so, die dürfte es gewesen sein. Irgendwie sowas, oder MX518. Ich schaue gerade. Ja, die MX518, genau. Das war so ziemlich die erste eigene Maus, die ich mir gekauft habe. Das war ein geiles Ding.
Lass mich jetzt raten, die hast du dir gekauft für Counter-Strike.
Yo.
Ja.
Die war gut, die war gut.
Ich habe gerade überlegt, warum weiß man heute noch irgendwelche Mäuse, und dann, ach ja, Dennis, der war ja Counter-Strike-süchtig.
Vor allem, die kann man sich immer noch kaufen auf Amazon, sehe ich gerade. Das ist ja interessant. Naja, ich bin jetzt mit meiner aktuellen zufrieden.
Für die Ewigkeit. Bei mir müsste das gewesen sein, also der erste eigene Konsolenkauf, eigene in Anführungszeichen, war nach der Jugendweihe halt hier und da Geld zusammengesteckt bekommen, und das war halt just kurz bevor die Wii rauskam.
Ah.
Und da wollte ich dann auch die Wii und schön mit Link selber mit dem Schwert rumfuchteln, auch wenn sie ihn dann vom Linkshänder zum Rechtshänder gemacht haben, unerhörterweise. Aber das musste sein. Das war mein erstes, also war halt, hat Geld bekommen zur freien Verfügung, und dafür ging es drauf, folgerichtig.
Okay. Na dann, wären wir doch am Ende der User-Fragen angekommen. Wer wissen will, was es bei Hannes Hermann war, der schaut in die Kommentare der letzten Woche. Ich sage, es war eine AT Radeon 9700 Pro. Das ist natürlich bloß geraten, und er hat sich die auch garantiert nicht gekauft, um in Morrowind spiegelndes Wasser zu haben.
Ach, Wasser, ne? Die Benchmark für tolle Grafik.
Vor allem nach wie vor.
Ja, nach wie vor. Also am Wasser siehst du, was sich technisch tut.
Ja, das stimmt wohl. Gut, und damit wären wir dann für heute am Ende des Podcasts. Und wir sagen natürlich vielen Dank fürs Zusehen, zu sehen, zu hören. Es ist wirklich, also der heutige Montag ist schwer. Ich bin froh, dass ich heute kein Resident Evil beispielsweise aufnehmen muss. Das wäre heute das wohl eher kritisch.
Das wäre besonders unterhaltsam, meinst du wohl. Aber ja. Jedenfalls danke, dass ihr dabei wart. Schaut rein auf Gamers Global. Wir haben viel in dieser Woche. Es kommt die Gamescom. Entweder lästern wir zusammen oder haben tolle Sachen, die wir euch zeigen können. Und bis dahin, gehabt euch wohl.
Tschüssi.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.